Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Eine neue Woche. Ich freue mich immer wieder. Wir haben jetzt schon, was war das, 63, 62? Irgendwas in den 60er haben wir auf jeden Fall schon geschafft.
Ja, wir sind bei Folge 63 jetzt. Hi Almut erstmal.
Ja, genau. Lange Zeit, Roman, schön, dass du auch da bist und hier direkt reinplatzt. Ich hoffe, ja. Es macht dir auch immer noch Freude und ich hoffe, wir haben auch immer noch Zuhörer und wir sind nicht nur alleine.
Nein, also weder sind wir alleine, noch ist mir die Lust vergangen, also ganz im Gegenteil. Wir sollten uns, übrigens ist es Folge 64, Folge 63 hatten wir gerade.
Ach siehst du, zum Glück ist einer auf Stand.
Es gab ja mal eine Doppelfolge mit Knut Kirche und so. Stimmt, und auch mit Nadine Angerer auch. Also wir hatten ja auch schon so viel schöne Dinge.
Und mit Arndt. Aber wir müssen da wirklich bald mal wieder jemanden einkaufen.
Wir müssen uns bald mal wieder sehen, haptisch.
Das sowieso.
Und wir müssen mal bald jemanden wieder ranholen.
Genau, ja, also machen uns mal Gedanken.
Folge 64.
Also meine Tochter, meine Jüngste war ja auch schon zu Gast, vorletzte Folge, glaube ich.
Von daher. Wurde viel von rausgeschnitten. Apropos rausgeschnitten, bevor du deine Anekdote erzählst, falls das nicht irgendwer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer zufällig gesehen hat, war ich ja auch in einer aufgezeichneten Quiz-Sendung der ARD zu Gast.
Oh ja, stimmt. Siehst du, hast du davon eine Anekdote zu erzählen? Sonst spare ich mir meine fürs nächste Mal.
Nein, wir nehmen deine trotzdem. Ich wollte es nur kurz sagen. Also ich will nicht zu viel spoilern, weil in der Mediathek der ARD kann man ja die Gefragt-Gejagt-Folge 950, ganz sicher, vom vergangenen Montag nochmal gucken. Es war kein Promi- oder Presse- oder Journalisten-Special, sondern ich habe Herrn Bommes, der ja eigentlich irgendwie auch zu unserer Branche zählt, getroffen zum Quizzen. Und sagen wir so, es lief eigentlich ganz gut.
Es lief eigentlich ganz gut. Ja, man kann sich das auch noch in der ARD-Mediathek angucken, weil Gefragt, Gejagt, wie der liebe Kollege Roman Gerdt mit drei anderen ja den Abend gestaltet.
Ja, den genau, oder wann auch immer man sich das angucken will. Aber das wollte ich tatsächlich noch einmal einwerfen.
Ist ja was Besonderes.
Ja, also 950 mal vier Leute haben es auch schon erlebt, aber viel mehr dann halt auch nicht.
Aber ganz viele Zuschauer immer.
Ja, tatsächlich. Apropos, auch da, guck mal, das ist doch die runde Sache, die wir jetzt einmal nochmal abschließend sagen können. Auch da gucken viele Leute zu, hier hören hoffentlich regelmäßig viele, viele Leute zu und immer wieder gern Fragen bei Social Media oder wo auch immer, gern gehört und gelesen und auch gern gehört sind deine Anekdoten. Und deine Anekdote von heute bezieht sich, ich glaube, ich werfe schon mal das Land rein, nicht Slowakei, sondern Rumänien.
Ja, stimmt. Ich habe überlegt, es ist jetzt ja wieder Nationalmannschaftsabstellung. Was fällt mir denn so von der Nationalmannschaft noch Kurioses vielleicht ein? Und wir hatten im Jahr 2011 ein Auswärtsspiel in Rumänien. Auch tatsächlich das allererste Spiel, zu dem ich mal mit einem Charterflieger geflogen bin. Das war dem auch geschuldet, dass ja sehr wenig Zeit war von der Anreise, bis wir gespielt haben und dann auch vor dem nächsten Spiel. Und das sollte da dann ja, also hat Silvian hat das durchgekriegt, dass wir Charter geflogen sind. Dann sind wir in Rumänien angekommen und es war auch so ein kleines Stadion. Es war ein Stadion direkt an so einem Nachwuchsleistungszentrum von Jungs. Und die Rumänen oder der rumänische Verband war total aufgeregt und hat sich natürlich gefreut, dass sie gegen die deutschen Frauen spielen, gegen, ja, damals zwar nicht mehr den amtierenden Weltmeister, aber den amtierenden Europameister und große Sache. Ja, es gab bloß ein Problem. Als wir da ankamen, waren wir sehr verwundert, schon beim Abschlusstraining, dass der Platz eine komische Farbe hatte.
Ah, okay, ich wollte gerade fragen, war der zu klein, zu groß oder was war? Okay, die Farbe war es also.
Die Farbe war es. Also er war
Schwarz-Rot-Gold.
Er war nicht grün. Ja, Schwarz-Rot-Gold wäre irgendwie lustig gewesen, aber ja, und wir haben uns dann gefragt, woher das gekommen ist. Eigentlich haben wir wieder an sowas gedacht, dass der rumänische Verband dieses Spiel sabotieren wollte und extra für uns schlechte Bedingungen schafft, ne, dass der Rasen nicht gut ist und wir darauf keinen Fußball spielen können.
Das ist aber auch direkt das Schlimmste angenommen, wieder Almut.
Ja, das ist leider immer diese ollen Vorurteile, die rühren ja immer aus Erfahrung und wir hatten ja schon einige Erfahrung. Das war aber genau das Gegenteil der Fall. Der rumänische Verband hat so gut gemeint und wollte die Top-Bedingungen zur Verfügung stellen und hat deswegen nochmal eine extra Portion Dünger draufgehauen auf den Rasen. Und das hat dann nicht,
ja,
hat er nicht verkraftet und dann war der Rasen halt komplett abgestorben und auch auf den Fernsehbildern hat man halt gesehen, dass
so gelblich,
dass
braun?
Es wirklich tiefbraun war, nur noch braun abgestorbenes etwas. Naja, wir haben das Spiel letztendlich qualitativ, vielleicht auch aufgrund des braunen Geläufs, sehr schlecht gestaltet, aber wir haben es gerade so durch Dusel 1-0 gewonnen und konnten dann wieder glücklich abreisen.
Wieder mit Charterflieger dann?
Wieder tatsächlich mit dem Charterflieger, ja.
Und die Schuhe schön sauber gemacht und abgestaubt und.
Ja, gefühlt, den musste man abklopfen, damit die toten Halme da nicht verweilen. Ja, aber war auch mein Erlebnis, dass man nicht auf einem matschigen Rasen oder nicht auf einem mit Stein oder ähnlichem, sondern wirklich auf einem abgestorbenen Rasen gespielt hat.
Eieiei, das klingt auf jeden Fall wild, immerhin gewonnen. Und ja, welches Thema klopfen wir denn ab heute, wo wir schon bei Abklopfen sind?
Genau, bei Klopfen. Also es war ja auch letzte Woche ein großes Klopfen. Es war ja der DFB-Bundestag. Darüber könnte man zwar auch sprechen, will ich aber eigentlich gar nicht so richtig, weil gab ja gar keine großen Debatten, bis auf eine geheime Abstimmung. Ansonsten wurde ja alles à la Infantino-like durchgewunken. Aber auf diesem Bundestag
hast
wurde...
Hast du gerade die FIFA mit dem DFB verglichen? Oh Gott.
Oh Gott, Entschuldigung. Nein, das war natürlich... ich weiß auch nicht. Da ist wohl was
Schneiden
mit mir durchgegangen.
Raus. Schneiden wir raus. Ich weiß ja jetzt, da wird alles geschnitten.
Also es wird alles geschnitten da noch von der Redaktion.
Jetzt muss ich tatsächlich ein kleines Geheimnis verrate ich jetzt. Kann sein, dass ich jetzt anschließend nie wieder irgendwo öffentlich auftreten darf.
Oh, oh.
Aber Herr Bommes, es gab eine Frage, die mit dem Namen Eddie oder Edu oder Edgar zu tun hatte. Und dann kam Alex Bommes natürlich mit einem Sportreporter an seiner Seite auf die Idee, Ede Geier, den Cottbuser Legendentrainer, zu erwähnen, dass er den ja kenne, der Ede oder Edu oder so heißt. Und dann sagte er bei der Aufzeichnung, Gott hab ihn selig. Und ich wies ihn danach darauf hin, der Mann lebt noch. Der hat runden Geburtstag gefeiert vor nicht langer Zeit, aber der Mann ist noch da. Bitte nicht beerdigen. Und dann mussten sie das natürlich rausschneiden.
Ups. Ja, wer weiß. Also manchmal gehen ja auch die Gedanken mit einem durch. Aber schön, dass die Legende noch unter uns ist.
Ja, genau. Ede Geier, alles Gute.
Meine Güte, ey, wir sind aber auch heute machen wir ja ganz viel außerhalb der Themen. Aber es ist auch mal schön.
Nein, jetzt klopfen wir ab, was bei dir los war.
Jetzt klopfen wir ab. Denn nämlich auf diesem DFB-Bundestag wurde auch offiziell beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, endlich für die Reform der Regionalligen. Wir hatten ja dieses Thema schon mal, dass ja unbedingt der Meister aufsteigen soll. Und jetzt gibt
Stimmt,
es ja...
Stimmt, das Thema hatten wir schon mal.
Genau. Und diese Arbeitsgruppe hat ja schon mal bestanden. Und vor ungefähr genau 7 Jahren hat sie sich zerschlagen. Jetzt gibt es eine neue aus 13 Menschen, die darüber beraten, was man machen könnte. Und da sind jetzt ja auch schon mögliche Varianten der Lösung durchgedrungen. Und ich habe mir mal 3 aufgeschrieben. Zum einen gibt es die Lösung, dass man von 5 Regionalligastaffeln auf 4 geht, damit 4 Meister aufsteigen. Es gibt dann eine zweite Lösung, dass aus diesen 5 Regionalligastaffeln 3 gemacht werden, damit es vielleicht dann 3 direkte Aufsteiger gibt und trotzdem noch eine Relegation erhalten bleibt. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, wo plötzlich eine 4. Profiliga der Männer geschaffen werden soll. Also die Regionalliga, für alle, die zuhören und das nicht wissen, ist ja an sich keine reine Profiliga wie die 1. bis 3. Bundesliga, sondern sie ist ein Mix aus Profimannschaften und Amateur- oder Halbamateurmannschaften. Natürlich haben da irgendwie alle einen Vertrag, aber je nachdem, wie sie bezahlt werden und wie sie eingestuft werden, kann man nicht unbedingt Profi sagen. Und jetzt gibt's halt diesen Vorschlag, dass es eine 4. Profiliga geben sollte. Und dass dann vielleicht einfach die 5 Regionalligen bestehen bleiben als Unterhaus davon. Oder dass halt auch sogar die Regionalligen abgeschafft werden und dann die Oberligen dann das Unterhaus davon bilden. Und da habe ich mal überlegt, was hältst du denn davon, wenn es eine 4. Profiliga geben soll, die dann natürlich nicht rein Bundesliga ist, sondern sie ist geteilt in Nord- und Südstaffel. So ist bis jetzt das, was kolportiert wird. Aber was ist deine Meinung zu einer 4. Profiliga der Männer?
Ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Erste Sache, wenn ich Arbeitsgruppe höre, dann sehe ich so silberne, mit Filterkaffee gefüllte Kannen, viel weißes Porzellan, sehr viel graues Haar wenig Haar auf männlichem Haupt und unfassbar wenig Ergebnisse. Das ist Vorurteil. Schauen wir mal. Es gab vielleicht auch schon gute Ergebnisse aus solchen Arbeitsgruppen. Dann, genau, wollte ich noch sagen, erste und zweite Liga, oder erste und zweite sind ja unter dem Dach der Deutschen Fußballliga als Dachorganisation, die dann wiederum besteht aus den 36 Profiklubs. Und die dritte Liga ja unter dem Dach und organisiert vom DFB wiederum. Das ist ja sozusagen noch die Unterscheidung, aber trotzdem eine Profiliga. Und was mir dann einfällt zu diesen drei Vorschlägen, du gesagt hast, also 5-4, 5-3, welche Aufsteiger, das ist ja alles, was wir schon mal gehört haben. Relativ neu und relativ revolutionär erscheinend, korrigier mich, ist es ja, dass man sagt, wir machen noch eine Liga, als hätten wir noch nicht genug Ligen und machen quasi, setzen die zwischen im Kernsinne, zwischen dritter Liga und Regionalliga als vierte Liga zusätzlich rein. Und da frage ich mich halt, wenn es darum gehen soll, dass diese Schnittstelle anders organisiert werden soll, mehr Jugendspieler vielleicht oben ankommen, mehr genau Aufstiegsrechte wieder wahrgenommen und sinnvoll ausgestaltet werden, dann frage ich mich, was bringt es denn, wenn ich einfach eine Liga da reinkloppe zwischendrin? Weil dann habe ich doch das Nadelöhr einfach da weiter unten. Also das halte ich irgendwie in der Ausgestaltung, wie ich es jetzt aufgeschnappt habe. Ich habe es auch gelesen. Gab auch schon ein, zwei Töne, die ich eben auch gehört habe, von wegen, wir brauchen die Durchlässigkeit. Aber wenn ich einfach die Viertelliga reinquetsche als Konstrukt zwischen Regionalliga und Dritte Liga, dann verschiebe ich doch das Nadelöhr-Problem einfach. Oder ich habe was komplett falsch verstanden.
Ja, jein. Also ein hauptsächliches Nadelöhr-Problem ist natürlich, dass nicht alle Meister aufsteigen können. Auf der anderen
das
Seite
hab ich verstanden,
hast
ja.
du auch von, also das kann man ja in dem Sinne wirklich lösen, wenn man theoretisch eine Liga dazwischen packt, die man sogar aufschlüsselt. Also es wird jetzt ja ein Pyramidensystem. Das heißt, du hast die dritte Liga, die eingleisig ist, eine vierte Liga, die dann zweigleisig wäre und eine fünfte Liga, die fünfgleisig ist. Das heißt, aus dieser fünften Liga kann man es ja auch tatsächlich so machen, wenn jeder Meister aufsteigen kann, also von drei Aufsteigern pro, dann Nord und Süd in der vierten Liga, dann würde das ja passen. Und dann hätte man sogar noch einen, den man aus diesen fünf Ligen in Relegation spielen kann. Und damit würde schon jeder...
Ich wollte gerade sagen, dann hast du wieder eine ungerade Zahl.
Aber du hast auf jeden Fall den Fakt, dass jeder Meister aufsteigen kann. Das, was halt viele fordern und was ja auch immer so ein Satz ist, der da im Raum steht.
Ich sehe es mir nach, wenn ich das gleich so abwürge. Ich sehe da mal wieder deutsch-bürokratisch und Stichwort Arbeitsgruppe wieder ein Riesenproblem. Irgendwer hat irgendwas nicht bedacht. Ah Mist, da gibt's ja noch einen zweiten, muss dann gegen anderen zweiten, dann steigen wieder zwei und dann beschweren sich wieder Leute. Es wird sich immer irgendwer beschweren.
Das ist ja klar, dass sich immer jemand beschwert.
Glaube nicht, dass es sinnvoll ist, die Liga sozusagen dazwischen zu pressen, so eine Spanplatte, das wirklich dazu führt, dass es dann, ja, und was bedeutet das für eine Struktur? Ist das dann halb DFB, halb DFL? Was ist mit der dritten Liga? Da gibt's viele Dinge zu klären, deswegen sitzen ja die wilden 13 dann da und bearbeiten das Ganze. Du merkst, ich bin nicht so richtig überzeugt von der Idee.
Aber genau deswegen sitzen wir hier, um auch einmal Vor- und Nachteile abzuwägen. Denn ein Vorteil könnte es sein, dass die, die wirklich ambitioniert sind, weil die Regionalliga ist ja sehr stark geteilt. Du hast im Westen und im Südwesten sehr viele eher profilastige Clubs, also die wirklich ehemalige Erst-Zweitliga auch Geschichte haben und die wirklich gute Bedingungen anbieten. Und dann hast du schon welche, ja, auch gerade noch in den neuen Bundesländern, also in der Nordoststaffel, die dann auch viele von diesen Traditionsclub haben, aber halt mit der DDR-Vergangenheit. Und dann hast du in der Nordstaffel und auch in der Bayern-Staffel, also man muss ja auch sagen, Bayern hat ja eine eigene Regionalliga, weil dieses Bundesland so groß ist. Da hast du dann viele, die eher noch so halbprofimäßig oder amateurmäßig unterwegs sind. Und für die ist es auch, das sieht man jetzt zum Beispiel auch beim TSV Havelse, die aufgestiegen sind in die dritte Liga aus der Nordstaffel, dass für die dieser Sprung dann in den Profibereich von der dritten Liga einfach ein bisschen schwieriger ist. Und wenn du das
dann... Den hatten sie ja schon mal.
Den also, hatten sie schon mal
schon
und sind
zweiten da... Mal hoch.
Genau, sind dann auch wieder irgendwann abgestiegen. Und das würdest du ja ein bisschen abschwächen durch so eine Nord-Süd-Gestaltung, weil du dann halt mehr Clubs aus diesem Profibereich, das heißt aus Westen, Südwesten und Nordosten sogar die Chance geben könntest, aufzusteigen. Weil du sagst ja, es muss halt niemand aus der Nord- oder aus dem Bayern-Staffel dabei sein, sondern die messen sich halt gleich durch diese Nord-Süd-Teilung auch mit den anderen traditionsreichen Clubs. Das würde dann dafür sprechen, dass man sagt, ja, vielleicht würde dann halt die es schaffen, in die dritte Liga aufzusteigen, auch eher mithalten können.
Ich frage mich nur also ganz pragmatisch, wenn du eine Liga hinzufügst, in ein bestehendes 10, 11, 12 Ligensystem, je nachdem in welchem Bundesland und wie aufgeteilt, gibt es noch eine Bezirksoberliga, Oberliga, Verbandsliga, whatever. Wenn du das zusätzlich eine Liga dazwischen schiebst, wo kommen denn die ganzen Vereine her?
In meinem Alltag bin ich ständig im Auto unterwegs. Spiele beobachten, Auftritte, Meetings und natürlich auch privat. Mein Auto ist quasi mein zweites Büro. Und was nervt richtig beim Fahren? Genau, wenn irgendwas auf der Scheibe ist und die Sicht erschwert. Dreck und Blätter? Kein Problem. Scheibenwischer und weg. Aber dann gibt's da diese kleinen fiesen Dinger, bei denen das einfach nichts nützt. Nämlich Steinschläge. Sieht klein aus, kann allerdings schnell zum Problem werden. Dazu habe ich neulich mit einem Carglass-Mitarbeiter gesprochen und er meinte nur ganz entspannt, nicht warten, direkt fixen, sonst kommt Dreck rein und das Ding reißt schneller, als du denkst. Also habe ich es ausprobiert. Online einen Termin gewählt, Kennzeichen rein und Wunschzeit gebucht. Super easy. Und mein Termin war sogar an einem Samstag. Halbe Stunde nach Ankunft war ich wieder auf der Straße, Scheibe stabil, Sicht wieder top. Und das Beste daran, ich musste nichts zahlen und mich um nichts weiter kümmern. Die Kaskoversicherung hat das einfach übernommen. Danke dafür. Also Leute, wenn euch mal was auf der Scheibe stört und sich nicht wegwischen lässt, denkt an Carglass. Denn
Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
Also es müssten ja 18 plus 18 oder selbst 16 plus 16, wenn ja 32 Vereine, dann musst du entweder arg verschlacken, unten wegnehmen, was Qualität mindert nach oben hin, weil dann Mannschaften, die eigentlich nicht die Qualität für Regionalliga hätten, aus der Oberliga hochgehen oder wie. Oder du musst es halt verschlanken, dann würdest du die Regionalligen ja doch vielleicht von 5 auf 4 und die anderen schiebst du hoch. Keine Ahnung, wie das dann am Ende aussieht, aber du verstehst meinen Gedanken.
Ich verstehe deinen Gedanken, darüber habe ich auch nachgedacht, weil du dann ja plötzlich, also du könntest es ja auch so machen, dass du dann halt in der Liga nicht mehr 20 hast, sondern nur noch 12, 14 oder 16 Mannschaften. Das heißt, weniger Spieltage. Das würde dann zumindest in den Regionalligen, weil da wird ja auch manchmal dann gemeckert, ja, wir wollen ja auch diese Regionalität haben, weil sonst die Reisekosten groß werden, weil man dann ja auch eher Übernachtungsreisen hat und ähnliches, wenn man halt in eine Nord-Süd-Staffel geht. Und wenn dann halt auch diese Nord-Süd-Staffel in der Profiliga, in der vierten Liga auch gar nicht so groß wären, dass man so viele Reisen und so weiter hat. Oder dass man sogar so kleine Staffeln hat, dass man dreimal gegeneinander spielt oder viermal gegeneinander. Vielleicht sind es dann auch nur 8, 9 Mannschaften und man muss halt zweimal auswärts und zweimal heim.
Dann kannst du auch aus 5, 3 Regionalligen machen. Also Könntest du. Soll das? Gab es das nicht mal Nord-Süd-West oder so? Also es gab mal eine Zeit.
Es gab mal früher auch
3.
Doch, es gab dreimal. Es gab 3 und die wurden dann ausgeweitet, meine ich, auf 5, ja.
Es ist natürlich jetzt dem Thema geschuldet oder dem Konzept geschuldet, dass ich natürlich jetzt nicht komplett im Thema bin, aber ich weiß, dass es mal auf jeden Fall deutlich weniger gab. Ich bin der Meinung 2 oder 3.
Ich meine 3.
Jetzt bräuchten wir quasi, weiß ich, einmal den Faktencheck, aber also es gab auf jeden Fall weniger, jetzt gibt's 5 und was spricht dagegen? Jetzt bin ich dabei, aus 5, 4 zu machen oder aus 4, 3 oder aus 5, 3. Sind es die Landesfürsten, die sagen, ja, aber wir Bayern brauchen was Eigenes und wir haben so viele Mannschaften. Du merkst, es ist nicht einfach. Es ist ja gut, dass was passiert, aber Arbeitsgruppe dauert ewig. Wie sind die Lösungen? Wie ist das realistisch? Was ist mit den zweiten Mannschaften? Soll es eine um zweite Mannschaften bereinigte dritte Liga geben, die dann schon mal runtergehen? Dadurch wäre mehr Platz für erste Mannschaften à la Havels und Co. in der dritten Liga, die sich vielleicht dann nochmal etablieren können. Du kannst ja ganz, ganz viel machen. Und wie gesagt, wir sind im Land der Dichter und Denker, aber wir sind auch manchmal im Land der, weiß ich nicht, verkopften Versenker. Keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt kein gutes Bild ein, aber es gibt auf jeden Fall großes Diskussionspotenzial und Debattenpotenzial offenbar, wenn es darum geht, wie gestalte ich es fairer. Und ich habe schon oft Gespräche geführt, in Hamburg zum Beispiel, Oberliga Hamburg, gibt es mit Dassendorf einen super aufstrebenden Club. Martin Harnik war oder ist Spielertrainer. Ich habe mit denen mal vor ein paar Jahren länger gesprochen, genau zu diesem Thema. Die sagen immer wieder, wir wollen eigentlich aufsteigen in die Regionalliga, also quasi den Schritt von der Oberliga in die Regionalliga machen, aber sagen auch, so wie das gestaffelt ist, können wir uns das auch nicht leisten. Die sagen eigentlich fast, für uns sind diese Derbys, was Ticketing, Zuschauer und so weiter angeht und auch Reisen in der Oberliga Hamburg deutlich lieber, als in der Regionalliga zu spielen. Dann frage ich mich immer, sollte man sein Aufstiegsrecht nicht eigentlich wahrnehmen müssen? Also du verschiebst gewisse Problematiken einfach von oben nach unten durch. Bringt es jetzt eine zweigleisige vierte Liga einzubauen, die es vorher nicht gab? Ich glaube, der einfachste Weg wäre, die Struktur innerhalb dieser bestehenden Regionalligen anzupassen. Und ich glaube, das kann eigentlich nicht so wahnsinnig schwer sein, wenn sich gewisse Menschen und Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen bewegen, oder?
Also ich habe jetzt zwischenzeitlich mal nachgeguckt, es gab tatsächlich mal Regionalliga-Zeiten, wo es nur 2 Staffeln gab, eine Nord und Süd.
Zwei sogar noch.
Gab, aber auch dann mit 3 und dann mit 5, also und zwischenzeitlich auch mal mit 4. Also es gab gefühlt alles schon in Deutschland.
Es gab eigentlich, ja, merkst du was?
So, aber auf dein Thema zurückzukommen, wenn du das jetzt verschlankst auf 4, dann musst du ja auch wieder an der Größe, also an der Gesamtheit basteln. Wenn du jetzt 5 Ligen hast und du willst dann auf 4 kommen, dann heißt es auch entweder wieder mehr Spiele für einzelne, also für die einzelnen Liga-Zugehörigkeiten oder dass halt deutlich mehr Absteiger sind und plötzlich welche wegkommen. Und vielleicht, ja, es ist ja auch die Frage, womit wird es begründet? Es wurde jetzt auch viel damit begründet, dass halt die Jugend wieder ausgebildet werden soll, also dass der Übergang vom Jugendbereich in den Profibereich, ne, dass das,
was
ein bisschen
ich meinte, genau,
einfacher werden soll. Auf der anderen Seite hast du ja schon 3 Profiligen und ich meine, wenn du es in denen irgendwie nicht schaffst, als Jugendspieler dich durchzusetzen, schaffst du es dann wirklich 2-3 Jahre später oben in der ersten Liga zu spielen? Das ist ja wohl irgendwie die Frage. Und wir haben ja auch aus der dritten Liga gute Erfahrungen gemacht. Also da hat ja selbst ein Thomas Müller oder ein Joshua Kimmich oder so, die haben ja auch ihre Erfahrungen in der dritten Liga gemacht, um dann nachher hochzukommen. Und wäre dann diese 4. Profiliga wirklich die richtige Alternative oder müsste man vielleicht eher darüber nachdenken, dass es so eine U21 oder U23 Liga wieder geben würde für die Nachwuchsleistungszentren, die wir eigentlich haben, weil man hat
ist
ja eher...
Ist das nicht ein Vorschlag gewesen von Jürgen Klopp, so eine U23 Liga einzuführen?
Ja, weil sie es in England ja auch haben. In England heißt es ja ganz genau, oft, dass dann halt die Academy am gleichen Spieltag wie die Profis auch spielt, beziehungsweise entweder davor oder danach, oftmals sogar danach, weil dann die, die bei den Profis auch nicht eingesetzt wurden, dann vielleicht in der Academy-Team dann doch noch Spielpraxis sammeln können. Weil diese Spielpraxis
so ein
einfach
diese
am wichtigsten
Youth
ist.
Youth League, ne?
Genau.
So wie diese Youth League in der Champions League, wo man ja sozusagen die gleichen Paarungen etc. dann spielt.
Nur als
U19. Mit 16, 17, 18-Jährigen, genau, 16, 17, 18-Jährigen. Wovon ja einige jetzt auch bei der U17-Nationalmannschaft, bei den Deutschen sind, ne? Eintracht Frankfurt beispielsweise mit Staff und Ebu Bekir und so weiter. Also will nur sagen, ist das nicht auch eine ganz gute Idee? Auch da habe ich letztens gerade bei den Kollegen des Kicker, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Kommentar oder ein Pro-Contra war. Ich glaube, es war sogar ein Pro-Contra, wo der Kollege, der Contra quasi einer U23-Liga-Einführung war, geschrieben hat. Ich glaube, es war Timo Müller. Der sagte, nee, also das ist, wie du schon sagst, nicht förderlich. Umso länger die in ihren eigenen Strukturen sind, umso weniger wettbewerbsfähig und umso weniger Wettbewerbs- und Wettkampfshärte kriegen sie gegen Mitte, Ende 20-Jährige, Anfang 30-Jährige. Und die brauchen sie, um nach oben zu kommen. Wie immer liegt die weit irgendwo in der Mitte. Du brauchst irgendwie ein bisschen Schutzraum und die sollen spielen, spielen, spielen. Du siehst ja, wenn sie spielen, Lennart Karl, El Mala, Uedraogo, you name it, Finn Jeltsch, keine Ahnung, Dennis Seim, U21, U19, wenn die spielen und wenn die eine gewisse Qualität haben, dann kommen die ja auch nach und nach durch und dann schaffen sie es mit 18, 19, 20 nicht nur in europäischem Ausland, sondern auch in Deutschland relativ schnell, relativ weit nach oben in die Champions League, in die Bundesliga. Jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab.
Ja, aber es hat ja schon damit zu tun. Also es geht ja darum, wie strukturierst du den Fußball, dass du nachher die Besten, was ja auch eigentlich das Ziel ist von dem Verband, für deine Nationalmannschaft rekrutieren kannst, um wettbewerbsfähig auf der ganzen Welt zu sein und auch deinen Verband so zu profilieren, dass du sowohl mit der Nationalmannschaft als ja auch irgendwie clubtechnisch gesehen auf der großen Bühne mitspielen kannst. Dafür ist das Unterhaus sehr, sehr wichtig.
Ja, es gibt ja auch diese Statistiken, wie viel Spieler, also ich glaube, das ist etwas, was Antonio Di Salvo federführend oder stellvertretend als U21-Nationaltrainer schon seit Jahren predigt, die müssen spielen. In der zweiten Liga in England, im Vergleich zur zweiten Liga in Spanien, im Vergleich zur zweiten Liga in Deutschland, wie viel spielen die? Jetzt kann man wieder England nehmen, was ja gerne als Vorbild genommen wird, die Premier League, darunter hast du die Championship, League One, League Two, 4 Profiligen. Da hat man immer so rübergeschielt und gedacht, puh, krass. Ja, und da geht's natürlich um Kohle, da sind ja 24er-Ligen teilweise, da bist du dabei, wo kommen die ganzen Vereine her? Naja, schiebst sie halt nach oben, eine sehr, sehr breite Fülle an Mannschaften innerhalb einer Liga, da gibt's halt 4 Profiligen.
Und jetzt darf ich dazu nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, der eigentlich grundsätzlich gar nichts mit den Regionalligen zu tun hat, aber wenn es jetzt unser Verband oder die DFL und DFB schaffen, dass es 4 männliche Profiligen gibt, aber nicht mal eine Profiliga im weiblichen Bereich, ist das nicht dann auch armselig?
Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber als du dann ausgeholt hast, bin ich relativ schnell mir klar gewesen, wohin es geht. Ich weiß nicht, es wirkt gerade so, als würde ich dir heute ausgerechnet in dieser halben Stunde sehr oft widersprechen oder dich kontrovers begegnen wollen. Das ist natürlich Quatsch, will ich nicht, habe ich mir nicht vorgenommen. Habe aber das Gefühl, in dem Fall hat das eine mit dem anderen nur bedingt was zu tun.
Ja, das stimmt. Aber es gibt jetzt, also ich finde es total gut, dass es dafür eine Arbeitsgruppe gibt. Aber dass es halt so eine Arbeitsgruppe als Beschluss gegeben hat von wegen, jo, wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir die Frauen-Bundesliga zur Profiliga kriegen. Ja, dann kann man über den Ausschuss Frauen und Mädchen, Fußball und so diskutieren. Aber so eine richtige Arbeitsgruppe, die eingesetzt wurde und gesagt hat, hey, wir müssen jetzt mal die Frauen-Bundesliga zur Profiliga machen, die gab es ja so auch nicht. Es hat der DFB angekündigt, ja, es soll ein Ligaverband in dem Sinne sozusagen gegründet werden, jetzt am 10. Dezember. Ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt. Und sie wollen 100 Millionen investieren. Ist ja dann auch ein Statement dazu, aber dein angesprochener FA, also der englische Verband, die sind mittlerweile so weit, dass sie sogar zwei weibliche Profiligen haben, nämlich die erste und die zweite Liga. Das ist dann nur mal der Vergleich, weil du mit England angefangen hast, habe ich gedacht, ich runde das dann nochmal ab.
Vollkommen richtig. Sozioökonomisch oder gesellschaftspolitisch oder so sagt man ja immer, was in den USA passiert, passiert so 6, 8, 10 Jahre später in Deutschland, gewisse Entwicklungen. Technisch, digital, wie gesagt, politisch, dacht man ja oft, oh, das hat man vor 6, 8, 10 Jahren schon in den USA gesehen. Jetzt könnte man sagen, fußballpolitisch oder fußballerisch oder wie auch immer.
Ja, ja, das Mutterland des Fußballs ist immer voraus.
Dass, das sozusagen dann voraus ist und dann sagt, ey, in 5 Jahren haben wir 4 Ligen, in 7 Jahren haben wir 2 oder eine Top-Profiliga und eine zweite Bundesliga bei den Frauen, die schon auf dem Weg dahin ist. Die 100 Millionen sind ja am Ende auch beim Frauenfußball lächerlich, wenn du siehst, ich glaube, die Clubs haben auch was anderes gefordert, also in Summe.
Na, du musst es ja auch nochmal relativieren, auf wie viele Jahre. Also das wurde jetzt, glaube ich, auf 8 Jahre ausgelegt und wenn du dann halt 12,5
pro wenig
Jahr hast, dann musst du dich auch wieder fragen, worin werden sie denn investiert? Aber das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht greifen wir das dann ja im Dezember nochmal auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Dezember der Entscheidung, also Herr Merz, unser Bundeskanzler Friedrich Merz, hat ja den Herbst der Reformen angekündigt. Ja, okay. Wir kündigen oder weisen wir darauf hin, es kommt der Dezember des Frauenfußballs, Dezember der Entscheidung.
Zum einen das ja, aber im Dezember ist ja auch noch was anderes. Da ist ja noch die Auslosung für die WM nächstes Jahr der Männer. Also der Dezember wird sowieso lustig.
Absolut, aber ich wollte jetzt explizit auf
Dankeschön.
Die Euro.
Die Euro. Die
29.
Die mögliche Euro.
Deutschland oder nicht, kommt ja Anfang Dezember, dann die Auslosung, dann Ligaverband der Frauen. Also wir haben echt viel zu besprechen in den nächsten Wochen. Und um noch einmal kurz abzuschließen oder das einzuordnen, also auch da Arbeitsgruppe, also am liebsten wäre mir, wir machen gar keine Arbeitsgruppen mehr, sondern irgendwas, was irgendwie effizienter und schneller geht und was auch immer den Herren und Damen, Fragezeichen.
Da ist, glaube ich, einfällt. Keine Dame drin, nein.
Ja, wird uns ja dann vielleicht auch dann nochmal beschäftigen. Ich halte es in der Form irgendwie unausgegoren, eine vierte Liga reinzuschieben, wie auch immer. Vielleicht haben die super Konzepte und ich muss in 3 Monaten sagen, mea culpa, ich bin zu doof zu erkennen. Aber ich würde an den Regionalligen festhalten und die möglichst, um dieses Aufstiegsrecht nochmal abzugreifen und zu verbessern, zu adaptieren, zu modifizieren und dann in dem bestehenden System gewisse Dinge anzupassen.
Da hast du halt bloß genau dieses Problem mit den Regionalverbänden, die ja noch über den Landesverbänden sind, dass sie dann nachher nicht mehr zuständig sind für die Regionalligen oder sich einigen müssen untereinander oder ihr Gebiet aufteilen müssen.
Da geht's um Positionen.
Das ist,
es geht um Positionen.
Es geht total um Positionen, ja.
Und das ist das Problem. Deswegen ist das so. Deswegen sage ich es ja. Darum geht's. Es geht wenig um Fußball, Nachwuchsförderung. Es geht eigentlich immer nur um politische Themen. Das ärgert mich dann immer ein bisschen. So sehr ich Verständnis dafür habe, dass es gewachsene Strukturen sind und föderales System, bla bla bla, aber am Ende fällt es eben genau denen auf den Füßen, die irgendwie zwischen breiten Amateurfußball und Spitzenfußball eigentlich richtige Entscheidungen treffen sollen im Sinne aller.
Naja, schön. Aber ich wollte noch mal also bevor wir zu unseren tollen Tipps kommen, die immer nichts werden, noch eins einwerfen. Wir haben ja über die Türkei mit ihrem Wettskandal gesprochen.
Wolltest du heute eigentlich noch mal weiter drauf eingehen?
Habe ich erst überlegt, ob ich da noch weiter drauf eingehe. Also nur mal so, das ist vielleicht ein Thema, was wir dann noch mal aufrollen können, weil es sind tatsächlich einige Spieler gesperrt worden, sowohl ein Spieler von der Nationalmannschaft, als auch diverse Spieler aus der ersten Liga und insgesamt bis zu 1000 Spieler im Amateurbereich. Also großes Ding, vielleicht ploppt es hier nochmal auf.
Gar nicht so super, was da in der Super League passiert.
Uiuiui, es musste doch endlich nochmal ein Spruch kommen heute. Ich habe schon drauf gewartet. Schön. Ach ja. So, Hot Takes. Wir waren beide nah dran. Wir haben im Wettskandal fast einen Skandal gehabt, dass einer von uns einen Punkt kriegt.
Ja, ich er hatte ja quasi, nachdem wir so viel über Vinny und seine Baller, wie ich ja die Folge dann auch taufen durfte, gesprochen haben, ja auch gesagt, da gewinnt, die Wette war, es gewinnt keiner der
Der Top 3. Das ist auch Top passiert. 3. Du hast bloß gedacht, es passiert in keinem Spiel mehr als 3 Tore.
Ja, du, als andere hättest du mir ja auch niemals.
Doch, das hätte ich ja, das hätte ich dir abgekauft. Hallo?
Keiner der Top-Clubs gewinnt, wäre schon Hot Take gewesen. Auch ohne Torbegrenzung.
Ja, schon.
Na gut, war aber nicht so. Und bei dir so?
Bei mir war es auch knapp, weil, ja, Heidenheim hat halt eine Packung gekriegt in Leverkusen und Mainz hat sehr lange standgehalten gegen die Eintracht und hat dann doch noch von Ritz Doan das Tor kassiert und damit gab es nur 3 Punkte durch die aufstrebenden Gladbacher und keine möglichen 4 Punkte, die ich mindestens gewettet habe bei den dreien, die zu dem Zeitpunkt auf den letzten 3 Tabellenplätzen standen.
Also Ritz Doan war es bei dir und bei mir war es der eine oder andere Torschütze zu viel insgesamt in den ganzen Spielen. Schade eigentlich, aber weiterhin ja. 1-0. Immer noch geholt in einer Länderspielwoche. Also darfst du jetzt dir den vielleicht auch Länderspielwochenpunkt holen oder Frauenbundesliga oder whatever.
Wir haben ja einen Nominierten, mit dem vielleicht nicht so viele gerechnet haben. Du hast ihn ja schon angesprochen, den Uedraogo oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Das kann
Uedraogo.
Uedraogo, meine Güte, ich bin auch schlecht. Ich bin Lothar Matthäus-Style heute Abend. Und ich sage, dieser junge Mann wird sein Debüt feiern und wird auch seine erste Bude schießen.
Das ist so spannend. Nur nachnominiert, weil Amiri eben sich im Mainz-Frankfurt ein Main-Derby verletzt oder zumindest irgendwie zu sehr angeschlagen ist, um anreisen zu können. Deswegen ja nur nachnominiert, das ist schon krass. Bei El Mala wird man ja auch mal sehen, wird er denn nur beim Luxemburg-Spiel da sein und dann zur U21 gehen. Mal gucken, ob Uedraogo gegen Luxemburg vielleicht die Chance bekommt im ersten der beiden Spiele. Und dann im Entscheidenden gegen die Slowakei sind die Chancen wahrscheinlich nicht mehr so hoch. Aber dann bleibe ich mal bei den Deutschen, kauf dir den Hottag auf jeden Fall ab und sag pass. Und ich sage, Deutschland wird beide Spiele ohne Gegentor gewinnen und dabei in beiden Spielen zusammen mindestens 7 Tore schießen.
Okay, also 2, aber Siege hast du nicht gesagt. Also
2-0 Siege.
Ah doch, 2-0 Siege. 2-0 Siege und 7 zu 0 Tore mindestens. Hm, das war auch schön. Ja, dann sind wir doch mal voll im schwarz-rot-goldenen Fieber und damit wäre dann ja auch die WM-Qualifikation zumindest bei deinem Hot-Take safe. Damit wir dann auch
wieder bei den USA.
Und damit wir uns dann auch schön im Dezember auf die Auslosung konzentrieren können, die stattfindet, ich glaube, am 5. Dezember, wenn mein Gehirn mich nicht drückt.
Ja, und davor steht schon fest, wo findet die Euro 29 der Frauen statt?
Ja, here we go. Ist doch schön. Also, dann freuen wir uns doch jetzt mal auf eine tolle Länderspielwoche und dann hoffen wir mal, dass irgendwer von uns mal wieder nach langer Zeit einen Punkt macht in einem Wettspiel, was erlaubt ist.
So ist es. Almut, mach dir eine schöne Zeit und wir drücken uns beide mal die Daumen, weil das ist jetzt eine Wette, wo wir beide theoretisch gewinnen könnten.
Ja, das kann man ja häufiger, aber ich drücke mir ein bisschen mehr die Daumen. Ich möchte gerne mal nach Punkten ausgleichen.
Ja, aber im selben Spiel, also im selben Kontext, ja, ja. Mit demselben Team.
Das stimmt. Sehr schön. Also Roman, herzlichen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Euch eine gute Woche.
Ausnahmsweise, genau.
Ausnahmsweise. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.